Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Exodus 1, Vers 12 bis Kapitel 2, Vers 15. Als die Ägypter das Volk der Israeliten immer härter unterdrückten, wurde es noch zahlreicher und breitete sich aus. Da packte sie das Entsetzen vor den Israeliten. Sie zwangen sie mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben zur Qual. Sie mussten als Sklaven Ziegel aus Lehm machen und sich auf den Feldern plagen. Zu all dem zwang man sie mit Gewalt. Dann befahl der König von Ägypten den hebräischen Hebammen, die eine hieß Schifra und die andere Pua, wenn ihr den Hebräerinnen helft, achtet bei der Geburt auf das Geschlecht. Ist es ein Junge, dann tötet ihn. Ist es ein Mädchen, dann darf es leben. Aber die Hebammen waren Gott gehorsam. Deswegen taten sie nicht, was der ägyptische König befohlen hatte. Sie ließen die Jungen am Leben. So wurde das Volk der Israeliten zahlreich und immer stärker. Weil die Hebammen Gott gehorsam waren, schenkte er auch ihnen viele Nachkommen. Da befahl der Pharao seinem ganzen Volk, jeden neugeborenen Jungen werft in den Nil, nur die Mädchen sollt ihr am Leben lassen. Ein Nachkomme aus dem Stamm Levi heiratete eine Tochter des Levi. Die Frau wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, wie schön er war, versteckte sie ihn 3 Monate lang. Länger konnte sie ihn nicht verborgen halten. Deshalb nahm sie ein Kästchen aus Papyrus und dichtete es mit Asphalt und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und versteckte es im Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester blieb in der Nähe. Sie wollte wissen, was mit dem Kind geschah. Da kam die Tochter des Pharao zum Baden an den Nil. Ihre Begleiterin ging so lange am Ufer auf und ab. Sie entdeckte das Kästchen mitten im Schilf und ließ es von ihrer Dienerin holen. Als sie es öffnete, fand sie ein Kind darin. Sie sah, dass der kleine Junge weinte. Da bekam sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den hebräischen Kindern. Die Schwester des Jungen, die in der Nähe war, fragte die Tochter des Pharao, soll ich zu den Hebräerinnen gehen und dir eine Frau rufen, die gerade stillt? Die könnte das Kind für dich stillen. Die Tochter des Pharao antwortete, ja, tu das. Da ging das Mädchen und rief die Mutter des Kindes. Die Tochter des Pharao trug ihr auf, nimm dieses Kind und still es für mich. Ich will dich dafür angemessen bezahlen. So nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn zu der Tochter des Pharao. Die nahm ihn als ihren Sohn an und nannte ihn Mose. Sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Als Mose erwachsen war, ging er eines Tages hinaus zu seinen Landsleuten. Da sah er, wie sie zu harter Arbeit gezwungen wurden. Er beobachtete, wie ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder totschlug. Da sah Mose sich nach allen Seiten um. Als er niemanden entdeckte, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus. Da sah er, wie 2 Hebräer miteinander stritten. Er fragte den einen, der im Unrecht war, warum schlägst du ihn? Der antwortete, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gemacht? Willst du mich auch totschlagen wie den Ägypter? Da bekam Mose Angst und sagte sich, es ist also doch bekannt geworden. Als der Pharao davon erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Doch Mose floh vor dem Pharao in das Land Midian.
Ich spreche ein Gebet. Danke, guter Gott, dass du uns diesen Raum gibst, dass wir diesen Raum haben, Raum über unser Leben nachzudenken, über dich in unserem Leben nachzudenken. Und ich bitte dich, dass du uns da deinen Frieden schenkst, wo unsere Herzen aufgewühlt sind. Amen. Die Predigten in den nächsten Wochen hier beim Berlin-Projekt beschäftigen sich mit einem großen Aufbruch und dadurch auch mit Aufbrüchen in unserem Leben. Es geht um eine Lebensreise in den Texten und dadurch auch um unsere Lebensreisen. Es geht nämlich um das 2. Buch Mose, das auch Exodus genannt wird. Dieses 2. der 5 Bücher Mose ist die Geschichte über den Auszug des Volkes Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten und der Bericht von einem Teil ihrer Reise durch die Wüste. Diese Erzählung ist zu einer ganz grundlegenden Geschichte für das jüdische Volk geworden und bildet auch ganz wesentliche Wurzeln für unseren christlichen Glauben. Es geht also um ein Losgehen in eine Zukunft, die anders sein wird als das bisherige. Und es ist eben auch die große Erzählung vom Unterwegssein mit Gott, nicht nur von einem Start hin zu einem Ziel, sondern auf dem Weg zu sein, auf einer Reise sein. Und dazu ist es auch eine Erzählung, wie wir in den nächsten Wochen auch sehen werden, mit vielen bekannt gewordenen kleinen Geschichten, mit denen wir nicht selten auch irgendwas Schräges und Seltsames verbinden. Aber sicherlich auch manches Vertraute. Und ich denke, es lohnt sich da immer wieder mal, sich Gedanken zu machen über diese Geschichten, um uns ja weiter auch immer wieder mal weiter über Gott zu lernen und über unser Glaubensleben zu lernen. Die Kapitel 1 und 2, von denen wir große Ausschnitte gerade sehr gut vorgelesen bekommen haben, sind eine Art Vorbereitung auf was dann im ganzen Buch entfaltet wird. Und man muss dabei einen Blick haben, dass in den Jahren, von denen der Text, den wir gerade gehört haben, handelt, noch nichts davon gewusst wurde, von dem, was daraus folgen würde. In diesem Textabschnitt wusste man noch nichts über einen großen Aufbruch, noch nichts von einer Reise, geschweige denn von einem Ziel. Es ist dieses interessante Phänomen, das ich auch bei einem Lesen einer Biografie habe. Man weiß schon viel über diese Person, deswegen greife ich ja auch zur Biografie und möchte mehr darüber lernen. Aber man erfährt dann auf den ersten Seiten etwas über die Kindheit, eine Zeit, in der noch nichts gewusst würde über das, was später folgen würde. Nicht so im geringsten ahnend, was sich dann alles im Leben ereignen würde und dass man mal eine Biografie über sich oder Autobiografie schreiben würde. Der zweite Satz in der Autobiografie von Nelson Mandela lautet folgendermaßen: Ich glaube nicht, dass Namen etwas Schicksalhaftes haben oder dass mein Vater irgendwie ahnte, was für eine Zukunft mich erwartete. Doch in späteren Jahren machten Freunde und Verwandte oft meinen Geburtsnamen verantwortlich für die vielen Stürme, die ich sowohl verursacht als auch überstanden habe. Wenn wir jetzt also auf die ersten Seiten der Biografie von Mose schauen, dann finden wir nicht nur Dinge, die hier bei ihm in seinem Leben vorkommen, sondern auch Dinge, die typisch sind, wie Gott in der Bibel dargestellt wird, ganz generell. Zwei Prinzipien möchte ich daraus ableiten. Und das erste lautet: Gott kann sogar heftigste Umstände gebrauchen, um Wunderschönes vorzubereiten. Gott wirkt, obwohl die Umstände schlimm sind. Und ich finde es wichtig, sich über dieses Prinzip Gedanken zu machen durch einen Text, der erst einmal überhaupt gar nichts davon zeigt. Denn was in diesen ersten Versen beschrieben wird, ist einfach nur eine schlimme Katastrophe nach der anderen. Hier wird ein Volk unterdrückt. Menschen, die schon in dritter und mehr Generationen im Land lebten, werden auf einmal quasi als Feinde betrachtet und zur Arbeit gezwungen. Menschen, die seit Jahrzehnten in diesem Land gelebt haben, wurden auf einmal nicht nur markiert als die anderen, sondern ausgeschlossen und regelrecht gedemütigt. Gleich zu Beginn des Textes heißt es: Sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben zur Qual. Sie mussten als Sklaven Ziegel aus Lehm machen und sich auf den Feldern plagen. Zu all dem zwang man sie mit Gewalt. Die Frage, wo ist Gott, wird wohl sehr verbreitet gewesen sein. Gott muss uns verlassen haben. Das ist einfach unmenschlich und mit einem versorgenden Gott nicht zusammenzubringen. Danach versucht der König von Ägypten nicht weniger als einen Genozid, einen Völkermord. Alle männlichen Nachkommen sollten umgebracht werden, um das Wachstum des Volkes zu stoppen. Und das versucht er zuerst durch Hebammen zu erreichen. Sie sollten die männlichen Neugeborenen ihrer eigenen Landsleute umbringen. Und als das durch diese Hebammen nicht funktioniert, gibt der König allen im Land das Recht und die Aufgabe, diesen Völkermord zu betreiben. Alle neugeborenen Jungen sollen in den Nil geworfen werden. Absolute Grausamkeit in diesen wenigen Sätzen. Erst Sklaverei, dann Töten der Kinder. Wo bitte war Gott? Als hätte er sie verlassen. Dann ein Hoffnungsschimmer wird beschrieben. Wundersam, wie der kleine Mose gerettet wird, am Hof des Pharaos erzogen wird. Dann werden einige Jahre biografisch übersprungen, bis er erwachsen ist. Und das Erste, was wirklich Hoffnung erzeugt: Mose hat einen Sinn für Ungerechtigkeit. Er nimmt die Unterdrückung seiner Landsleute wahr, ein Hoffnungsschimmer, und er verhält sich katastrophal. Er fängt gleich an mit einem Mord. Und aus Angst vor den Konsequenzen flieht er weit weg in die Wüste. Sofort wird die Hoffnung wieder zunichte gemacht. Diese beiden Kapitel sind zum einen ein Bericht aus früher Vergangenheit, Und doch spiegeln sie zugleich das wider, wozu auch wir heute noch tendieren. Denn der Name Gott kommt so gut wie nicht vor in diesen beiden Kapiteln, nur an zwei kurzen kleinen Stellen. Es ist einfach das, wozu wir tendieren, in Zeiten, wo alles falsch läuft, zu denken, Gott ist nicht da. Gott muss weg sein. Es passt nicht. Es macht keinen Sinn, Gott da reinzudenken. Absolut keinen Sinn. Gott kann nicht da sein, wenn es denn überhaupt Gott gibt. Und manchmal ist das intensiv zweifelnd gedacht, wenn es ihn überhaupt gibt. Oder manchmal sogar sarkastisch, wenn es ihn überhaupt gibt. Gleichzeitig wird hier im Text beschrieben, wie dieses Sinnlose, dieses absolut Schlechte zu einer ganz besonderen Entwicklung beiträgt. Wie dieses nur Schlimme quasi verdreht wird hin zu einer Zukunftshoffnung. Am Anfang unseres Textes steht sehr explizit: Als die Ägypter das Volk der Israeliten immer härter unterdrückten, wurde es noch zahlreicher. Eigentlich verrückt. Dasselbe etwas später im Absatz. Die Verfolgung trug zu einer Stärkung der Ethnie bei. Und dann, nur weil der Pharao die Jungen umbringen will, bekommt Mose die allerbeste Erziehung und allerbeste Bildung, die es in der damaligen Zeit gab, direkt am Hof des Pharaos. Er bekommt ja seine Versorgung der ersten Jahre bei seiner leiblichen Mutter, dieses schönste Detail dieser Geschichte, dass seine Schwester sagt, ich suche gerne eine Frau, die ihn stillen könnte und ihn dann zu seiner eigenen Mutter bringt. Es wird angenommen, dass Mose die ersten 3 bis 4 Jahre bei seiner eigenen Familie gewesen ist und dann, wie gesagt, die allerbeste Bildung erlebt hat, die man sich in der damaligen Welt vorstellen konnte. Und wir behalten im Hinterkopf, dass Mose zu der Person wurde, die, so könnte man sagen, die Grundlage zu unserem heutigen Glauben gelegt hat. Also Mose wurde die Hauptperson für diese entscheidenden 40 Jahre des Auszugs, die Wüstenwanderung des israelitischen Volkes zu diesen 40 Jahren, die auch Jesus in seinem Denken geprägt hat. Dieses Erleben ist einerseits so die Gründungserzählung des ganzen Volks geworden und außerdem auch die definierende Geschichte von Rettung und Erlösung auch für unseren christlichen Glauben. Dieser Mose war das. Inmitten dieser absoluten Grausamkeit bekommt Mose eine Erziehung, eine Bildung, die er sonst niemals erhalten hätte, bekommt eine Vorbereitung, die ihn ganz wesentlich für diese riesige Aufgabe vorbereitet. Also mitten in dem absolut Schlimmsten wird dennoch etwas Wertvolles geformt. Und noch was, diese heftige Dummheit und Grausamkeit von Mose selbst, dass er selbst schuldig wird an dem Ägypter, das wiederum bringt ihn in die Wüste. Und diese Wüste, diese Zeiten, in die er in der Wüste verbracht hat, so sagt man, hat ihm die wichtige Entscheidung der Demut gelehrt. Wie gesagt, perfekt ausgebildet, gerechtigkeitsbestrebt bis hin zum Mord. Er war sich seiner Herkunft bewusst, gleichzeitig am Königshof groß geworden, mit den besten Lehrern des gesamten Landes. Der wird sicher überselbstbewusst gewesen sein. Was ihm vielleicht fehlte, um ihn eine so große Verantwortung anzuvertrauen, wie Gott es dann tat, war diese tiefe Demut, die echte, authentische Bescheidenheit. Etwas enorm Wichtiges für Menschen in Verantwortung, oder? Er würde so viele Wunder vollbringen, so viele Erwartungen würden an ihn gestellt werden, wie so eine Art Lichtgestalt würde er werden. Das ging nur gut mit tiefstem Abhängigkeitsgefühl von Gott und das wird er wohl in der Wüste gelernt haben. Dieser top-qualifizierte Mann für viele Jahre als einfacher, einsamer Hirte. Wenn man das nicht nur als einmalige Sache in der Geschichte sieht, sondern als ein Prinzip versteht, dann ist da ganz Wesentliches auch für unseren Glauben drin. Zum einen, so sinnvoll es ist zu sagen, das, was wir gerade erleben, das, was man gerade erlebt, es macht einfach keinen Sinn. Die Umstände, das, was passiert ist, ohne jeglichen Sinn. das kann eigentlich nicht sein, das darf nicht sein. So sehr kann Gott trotzdem genau das gebrauchen, um etwas Sinnvolles zu formen. Als würde Gott einen Abfall nehmen und daraus kostbarsten Schmuck herstellen. Auch wenn die Dinge in unseren Augen wirklich nur destruktiv sind und ja, ihr wisst, was das in eurem Leben konkret ist. Und es wirklich nicht angebracht wäre und auch nur destruktiv, wenn man sagen würde, das wird schon wieder gut, weil es es nicht ist. Es liegt dennoch in Gottes Möglichkeiten, genau diese Destruktivität, diese Falschheit der Welt zu nehmen und etwas in die Zukunft daraus zu verwandeln. Mose und das Volk Israel konnten es aber erst im Nachhinein sehen. Und anders ist das wohl auch nicht möglich. Und zum anderen, Gott kommt auch mit uns zu seinem Ziel. Und da kann auch unsere eigene Sünde Gott nicht davon abbringen. Einerseits fordert Gott sehr klar auf, um bei einem Beispiel dieses Textes zu bleiben, du selbst sollst nicht töten. Es ist klar, dass Mose hier nicht im Sinne Gottes handelt. Das kann man eindeutig als Sünde, mit diesem alten Wort Sünde bezeichnen, als ein Bruch. Klar, ein Bruch mit diesem Menschen, natürlich, aber eben auch ein Bruch mit Gott, der uns Menschen gleich liebt. Und doch nimmt Gott diese Erfahrung und formt daraus einen Charakter, der fähig ist, Gottes Plan der Freiheit umzusetzen und einem Volk und durch diese Menschen der ganzen Welt zu zeigen, was es bedeutet, mit Gott auf dem Weg zu sein. Ich glaube, dass Gott alles in unserem Leben, auch in unserem individuellen Leben gebrauchen kann und gebraucht, sogar unsere eigene Sünde, unsere echten Destruktivitäten, unser Misstrauen gegenüber Gott. Gott benutzt es, um uns seine Liebe zu zeigen. Vielleicht benutzt es Gott für unseren nächsten Lebensabschnitt, vielleicht dafür, dass wir eines Tages andere verstehen, vielleicht andere aus einer Gefangenschaft herausführen können und vielleicht sogar für genau das, was wir uns eigentlich wünschen. Also wer vielleicht gerade dieses Gefühl hat, Gott ist nicht da, bei dem, was ich erlebe, kann Gott nicht sein, dann nehmt wahr, wer sich eigentlich wünscht, Gott zu finden, das ist schon ein Hinweis darauf, dass Gott am Wirken ist. Wer weiß, was er in der Vergangenheit vorbereitet hat und wer weiß, was er gerade am Vorbereiten ist. Das ist also ein erstes Prinzip aus dieser einen alten Geschichte. Gott kann sogar die heftigsten Umstände gebrauchen, um Wunderschönes vorzubereiten. Mein zweiter Abschnitt, das zweite Prinzip, das hier vorkommt, Gott wirkt durch Benachteiligte. Gott wirkt durch die Schwachen und Machtlosen. Hier im Text ist mal wieder ein Hinweis auf das, was immer wieder in der Bibel vorkommt. Und obwohl wir das immer wieder hören, bleibt es doch, finde ich, schwer so zu begreifen. Gott gebraucht für seine Zwecke eigentlich niemals so die offensichtlichsten Menschen, niemals die, die doch sowieso stark anerkannt, mächtig sind, sondern immer wieder die Benachteiligten oder die, die ihr Vertrauen eigentlich schon verspielt haben oder die, die sich etwas nicht zutrauen. Das sind in der Bibel immer wieder die zweitgeborenen Söhne, anstatt wie in der damaligen Gesellschaft üblich die Erstgeborenen. Es werden ausgerechnet die Frauen von Gott besonders gebraucht, die keine Kinder bekommen können, die ungeliebt sind, die eigentlich schon zu alt sind. Gott wirkt durch Mörder, durch zu direkte, durch Schwache. Hier Mose, der jemanden umgebracht hat, Abel als der Zweitgeborene vor Kain, Sarah, die alt war und Gott ausgelacht hat, ihm nicht glauben konnte. Gott sieht die vertriebene Magd Hagar. Es kommt ausführlich bei Jakob vor, der eigentlich die ganze Zeit am Kämpfen war. Ich denke an die als nicht schön abgewiesene Lea. Ich denke an den feigen, ärgerlichen Jona, an den traurig schwachen Jeremia. Ich denke an die Nicht-Jüdin Ruth, die eigentlich nicht dazugehörte. An den Hau drauf und verleugnenden Petrus und eben ja hier wieder ein Mörder, Paulus, der selbst so eine große Rolle gespielt hat. Und hier im Text, Alle Helden unseres Textabschnitts sind zuerst mal Heldinnen. Die Frauen sind hier diejenigen, die Gutes verbreiten und im damaligen Kontext ganz besonders so wahrzunehmen. Zum einen sind das die beiden Hebammen. Höchstwahrscheinlich waren Hebammen damals Frauen, die keine eigenen Kinder bekommen konnten oder jedenfalls nicht besonders angesehen waren. Und hier steht Folgendes über sie. Sie hörten nicht auf diesen mächtigen Mann, sondern ganz schlicht, aber die Hebammen waren gottgehorsam. Deshalb taten sie nicht, was der ägyptische König befohlen hatte. Eigentlich Wahnsinn, was in diesem einen Satz für Mut und für Stärke und für Kämpfen und Aushalten drinsteckt. Da könnte man einen ganzen Roman drüber schreiben, über diese beiden Frauen. Ihr Taktieren, ihr Verstecken der Kinder vor Aufsehern, ihre tägliche Zerrissenheit, ob sie es noch schaffen, ob sie am nächsten Tag auffliegen und ihr Leben verlieren, ringen mit Gott, immer Neues entscheiden, Gott zu vertrauen. Und dann steht dort noch, Gott schenkte ihnen zahlreiche Nachkommen, was einfach heißt Versorgung. Sie wurden aufs Leben gesehen versorgt. Dann wird hier berichtet von der Tochter des Pharaos. Sie ist eine sogenannte Heide, sie gehörte nicht zum Volk der Juden, sie gehörte sogar direkt zu den Feinden, zum Haus dieses Königs, der den Genozid veranstaltet oder beauftragt hat. Und sie ist es, die Mitleid hat mit dem jüdischen Jungen und sich dem Befehl ihres eigenen Vaters widersetzt. Gott gebraucht ausgerechnet diese Frau. Wer hätte denn damit gerechnet vorher, wenn es nicht so dann passiert ist, so aufgeschrieben wurde? Man hätte es ihr nicht zugetraut. Was kann das für uns bedeuten? Ich denke, zum einen ist das eine Erinnerung für die Momente, in denen wir über andere Menschen gedacht haben, tja, krasses Schicksal, können wir jetzt auch nichts machen, verschwenden wir keine weiteren Gedanken dran an die wohnungslosen Menschen, vielleicht irgendein VIP mit einem moralischen Fall, an die Verwandte, die ihre Probleme nicht in den Griff kriegt, an die Nachbarn, die uns fremd und einfach komisch bleiben. Gott verliert diese Menschen nicht aus dem Blick und hat genauso mit ihnen etwas vor wie mit uns. Und das ist zum anderen wichtig für uns selbst wahrzunehmen, denn es ist eine Erinnerung für alle von uns, die denken, wer bin schon ich? Mein Vertrauen habe ich wohl verspielt oder ich gehöre nun mal zu der Familie, in der einfach mal alles kaputt geht. Das Erbe habe ich nun mal wohl zu tragen. Oder ich wurde schon immer übersehen. Wenn wir Gott mehr gehorchen als das, was uns die Gesellschaft einflüstern will, wenn wir ja ganz kindlich naiv den Worten vertrauen, die Gott uns mitgegeben hat oder mitgibt oder daran erinnert, dann können wir dieses ein ganz besonderes Detail wahrnehmen. Der König, der hier genannt wird, hat keinen Namen. Und Geschichtsforscher wissen bis heute nicht, welcher Pharao zu der Zeit auf dem Thron saß. Wir kennen seinen Namen nicht, aber wir wissen, dass zwei unbedeutende Frauen Schifra und Pua hießen. Gott wirkt durch die unbedeutsam Wirkenden, durch die Machtlosen. Gott gebraucht die, denen man es niemals zugetraut hätte, auf die man ja nicht gekommen wäre. Ich denke, das ist das zweite Prinzip, das auch wir annehmen können für unsere Biografie. In einem letzten Abschnitt der Predigt möchte ich eine Brücke schlagen zum Neuen Testament. Denn so ermutigend es sein kann, sich mit diesem Text zu beschäftigen, es bleibt doch auch einfach eine ganz schön alte Geschichte. Und Mose bleibt auch einfach für mich, auch wenn es Prinzipien sind, ein außergewöhnlicher Mensch. Aber es gibt sehr direkt eine Brücke zum Neuen Testament. Und zwar nicht nur, dass an einer anderen sehr wichtigen Stelle alle neugeborenen Jungen von einem König umgebracht wird und nur einer gerettet wird. Das war der König Herodes in der Weihnachtsgeschichte. Jesus wird bewahrt. Er musste als Neugeborener fliehen, hat seine ersten Jahre als Geflüchteter gelebt. Auch nicht nur, dass Jesus durch eine ganze Weile der Wüste ver, gebracht hat und dort geprägt wird, sondern es etwas anderes schlägt, die Brücke von Mose zu Jesus. Es gibt nämlich diese interessante Geschichte im Neuen Testament, in der Jesus drei seiner Jünger mit auf einen Berg nimmt, die sogenannte Verklärung. Das kann man in Lukas 9 nachlesen. Dann nimmt Jesus drei seiner Jünger mit auf einen Berg und dann haben diese drei Jünger eine Erscheinung. Und zwar sehen sie irgendwie, ich denke, bei den vielen heutigen Filmen kann man sich irgendwas vorstellen, wie das so sein kann. Sie sehen irgendwie zwei Personen aus dem Alten Testament, die mit Jesus sprechen. Mal wieder eine direkte Verbindung von Jesus mit dem Judentum. Nicht nur, dass klar Jesus selbst Jude war, sondern dass er die prägenden Personen aus dem Judentum sehr verehrte. Und diese beiden Personen, die drei Jünger wahrnehmen konnten, waren der Prophet Elia und dieser Mose. Und dann steht dort in Lukas 9, Vers 31, Elia und Mose besprachen mit Jesus seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Sie besprachen seinen Ausgang. So eine Erscheinung ist was völlig Außergewöhnliches. Und entweder ist dieses Wort brillant dort hinein theologisiert worden, oder aber es ist ein kleiner Hinweis von Gott für uns, um diese große Exodus-Geschichte auch für uns persönlich zu werden zu lassen, persönlich zu lesen. Ausgang ist nichts anderes als Exodus. Und Jesus war nicht gekommen, um ein Volk aus einer Gefangenschaft zu befreien, sondern er war gekommen, um die ganze Menschheit in eine Ewigkeitsperspektive hinein zu befreien. Denn genau das erwartete ihn in Jerusalem. Sein Exodus in Jerusalem war sein Tod und sein Auferstehen. Das, was wir in der Ostergeschichte immer wieder neu bedenken. Jesus ist vor uns hergegangen in ein Leben, das zukünftig neu ist und geheilt ist. Dass Tod nicht das Ende ist, sondern etwas Heilvolles und Getröstetes auf uns wartet. Und etwas, das bereits jetzt Energie sein will für unser Leben hier und heute. Das ist die Osterbotschaft. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung will Jesus nicht weniger als uns aus unseren Gefangenschaften zu befreien, und zwar hin zu einem vertrauensvollen Leben mit ihm. Und ich denke, das können wir sehr konkret mitnehmen. Und das möchte ich euch auch mitgeben für eure kommende Woche zum Weiterdenken. Aus welcher Gefangenschaft wollen wir raus? Aus welcher Art von Unfreiheit will Jesus uns wohl herausholen, uns herausbegleiten? Welcher Glaubenssatz hält uns immer wieder gefangen? Und was auch immer das für euch individuell ist, eins bleibt auf jeden Fall bei uns allen gleich, dass Jesus uns zu etwas hinführen möchte, nämlich in die tägliche Verbindung mit Gott, in das Vertrauen zu ihm. Es geht bei Jesus nicht nur aus etwas heraus, sondern immer zu ihm hin. Gott wird dem Mose später sagen, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg anbeten. Gottes Heraus war ein Hin zu ihm. Jesus hat gesagt, bleibt in mir und ich in euch. Bleibt mit mir verbunden. Das ist die große Aufforderung und es ist das große Angebot. Und zugleich der nächste erste Schritt. Kommt zu mir, hat Jesus gesagt, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Amen.